Wir hatten also den positiven Test in der Hand und haben uns da riesig drüber gefreut.
Und so war auch klar, das war erst der Anfang.
Ja, ganz ehrlich, nach einer Fehlgeburt, nach einer Eileiterschwangerschaft mit Not-OP und 3 Versuchen in der Kinderwunschklinik, da geht man einfach nicht mehr so frei jubelnd an die Sache ran, sondern da hat man immer sowas im Hinterkopf, finde ich.
Das erste Trimester war wirklich krass.
Und genau von diesem Ritt erzählen wir euch heute.
Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, 1000 Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Servus Schatz, grüß dich.
Oha, sind wir heute auf Bayerisch unterwegs?
Ja, ich dachte, ich bringe mal etwas Kultur mit in den Podcast.
Was sagen da die Hörer im hohen Norden dazu?
Hoffentlich brauchen die keinen Dolmetscher.
Hoffen wir es.
Wir sind heute ja eigentlich da, um über das erste Trimester zu reden. Und die krasse Erkenntnis, dass nach ewig langer Kinderwunschreise mit all den Erlebnissen vorher der Freudenmoment so krass war, dass wir schwanger waren und man war so im Freudentaumel und hat dann, als der leicht abgeklungen war, festgestellt, wir sind noch gar nicht durch. Es kann ja noch echt viel passieren.
Ja, weil so eine Schwangerschaft ist ja echt ein richtig fetter Marathon. Und nur weil du es mal über die Ziellinie geschafft hast und losgelaufen bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du am Ziel ankommen wirst.
Vor allem in den ersten Wochen gibt es ja echt noch eine hohe Risikowahrscheinlichkeit, dass man ein Kind verlieren kann, wie wir ja leidlich erfahren haben.
Ja, genau. Und deswegen waren wir da echt ganz schön zittrig und haben es aus dem Grund auch nicht so vielen Leuten sagen wollen, ähnlich wie beim ersten Mal, und hatten uns eigentlich entschieden, dass wir es von der Familie gar niemandem sagen und wirklich nur ganz, ganz engen Freunden. Aber dann haben wir ausgerechnet am Geburtstag meiner Mutter erfahren, dass wir schwanger sind, und das war ein bisschen kompliziert.
Das Problem war, dass dein Bruder zu der Zeit Corona hatte und deine Mama ja zum Geburtstag eingeladen hat und wir halt überhaupt kein Risiko gehen wollten, dass vielleicht die Coronaviren übertragen werden könnten auf dich.
Ja, man muss dazu sagen, mein Bruder hat ja zu dem Zeitpunkt noch daheim gewohnt und deswegen gab es ein gewisses Risiko, dass der meine Mutter schon unbemerkt angesteckt haben könnte. Und er hätte sich natürlich bei der Party ferngehalten, aber wenn meine Mutter dann mit uns gefeiert hätte und vielleicht schon die Coronaviren in sich getragen hätte und mich dann angesteckt hätte, dann hätte ich vielleicht Corona bekommen und wer weiß, was das dann mit so einer frühen Schwangerschaft macht. Das war unsere Angst.
Wir waren halt unfassbar übersensibel und ängstlich. Deshalb haben wir gesagt, das Risiko gehen wir nicht ein.
Und dann dachten wir halt, ja, scheiße, wie sagen wir ihr jetzt ab, mit welcher Begründung? Weil normalerweise, nur weil jetzt einer krank ist, der sich aber isoliert, bleibt man ja dann nicht von so einer Party fern. Es sei denn, man muss jetzt irgendwie in Urlaub danach oder so und will auf Nummer sicher gehen. Aber das lag ja bei uns nicht vor. Und deswegen war so ein bisschen, was sagen wir ihr da?
Da blieb uns ja nichts anderes übrig, als mit der Wahrheit anzukommen.
Ja, bevor wir jetzt eine Lüge erzählen, dachten wir uns, Mai ist ja auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für sie. Sie hat ja auch große Lust auf einen Enkel gehabt, haben wir auch schon erzählt in den vorherigen Folgen. Und dann dachten wir, okay, gut, dann sagen wir ihr halt, hey, wir können nicht kommen, aber wir haben ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk für dich.
Sie hat sich bei dem Anruf auch mega gefreut, als wir sie erzählt haben. Vor allem, sie hatte die Leidensgeschichte miterlebt und war wirklich, wirklich erleichtert, dass wir jetzt wieder schwanger sind.
Ja, die war echt richtig happy und hat gesagt, es ist gar kein Problem, wenn wir nicht vorbeikommen. Und weiteren haben wir es dann aber auch nicht erzählt, sondern wirklich nur meiner Mutter und halt, wie gesagt, ein paar ausgewählten Freunden, die auch ähnlich mit Kinderwunschreisen unterwegs waren, die einfach Leidensgefährten von uns waren. Und sonst haben wir es ziemlich für uns behalten. Und ich glaube, das geht ja vielen Paaren so.
Die klassische Empfehlung ist es ja, das erst nach der 12. Woche zu kommunizieren, weil dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man das Kind verliert.
Genau, da ist das Fehlgeburtenrisiko am höchsten in den ersten 3 Monaten, deswegen erstes Trimester.
Gibt es denn Gründe, dass man es früher erzählen sollte?
Ich glaube, das ist super individuell, aber es gibt schon Punkte, die dafür sprechen, dass man es einfach früher erzählt. Zum einen ist es einfach die Unterstützung. Wenn es einem dann mies in der Schwangerschaft geht, was ja bei vielen Frauen so ist, gerade in der Frühschwangerschaft, dass die unter Übelkeit zum Beispiel leiden, dann ist es halt toll, wenn es einfach Leute gibt, die das wissen und einem dabei helfen können. Oder natürlich auch, wenn man das Kind verliert und sich da gerne mit anderen drüber austauschen möchte, also Trost braucht von Familie oder Freunden, dann kann es sinnvoll sein, das schon früher zu erzählen und dann gemeinsam durch diesen Schmerz zu gehen.
Ist vermutlich eine Typsache. Es gibt ja auch viele Paare, die das für sich behalten wollen, um das zu schützen, den Moment mit zu dritt dann quasi zu genießen, wo man ja dann ab dem Zeitpunkt unterwegs ist.
Ja, ich glaube, wir sind schon auch so ein Paar, wir brauchen jetzt nicht die seelische Unterstützung von anderen so stark, weil wir uns sehr aufeinander stützen, oder? Würdest du es auch so sagen?
Ja, wir sind, glaube ich, die besten Säulen und anlehnenden Schultern oder wie man das sagt, füreinander.
Und wir brauchen beste Freunde.
Beste Freunde, genau. Wir brauchen keine Hilfe von außen.
Ja, also nicht gar keine, aber wir schaffen schon viel alleine psychisch zu bewältigen und deswegen war es uns jetzt nicht so wichtig, wie es vielleicht anderen wichtig ist. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen von der Beziehung ab.
Es gibt da kein richtig und falsch in der Phase. Ich glaube, wir haben uns ja selber auch und vor allem du dich erst einspüren müssen in die Schwangerschaft. Wie hast du es denn erlebt in den ersten Wochen? Wie war denn das Gefühl für dich?
Am Anfang war ich mega aufgeregt. Wir sind ja dann in der Kinderwunschklinik entlassen worden, nachdem unser Arzt zum ersten Mal den Herzschlag gesehen, noch nicht gehört, aber gesehen hat. Das war ein krasser Moment, weil davor waren ja auch wieder ein paar Wochen warten, bis wir dann diesen Termin hatten. Und ich weiß noch, wir sind uns danach draußen in der Praxis in die Arme gefallen und waren so glücklich, weil wir diesen Meilenstein ja noch nie erreicht hatten.
Wir hatten sogar das Bedürfnis, das zu feiern, den ersten Herzschlag unseres Kindes.
Ja, also das war wirklich ein toller Moment. Aber dann hieß es ab dann so, jetzt geht's zum Gynäkologen, wir sind hier fertig. Also wir wurden dann quasi rausgeschmissen aus der Praxis mit mehr oder weniger warmen Worten. Und dann hieß es halt wieder zittern, bis wir den Gynäkologentermin haben. Und was mich am Anfang so gestresst hat, das weiß ich noch, auf dem Weg zum Arzt, wo wir eben diesen Ultraschall zum ersten Mal gesehen haben, habe ich gesagt zu dir, hey, ich spüre noch gar nichts. Irgendwie, ich fühle mich genauso wie vorher, ich fühle mich nicht schwanger. Und der Arzt hat mich dann auch gefragt, haben Sie irgendwelche Beschwerden und so? Und ich so, nein, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht schwanger. Und dann hat er gesagt, ja, ist die Glückliche, ist doch toll. Und ich dachte mir so, nee, ich würde mich eigentlich voll gern so richtig übel schwanger fühlen.
Unser Problem war ja, dass wir diese Sicherheit, dass wir schwanger sind, nur über Ultraschalltermine bekommen haben. Weil du es ja nicht gefühlt hast oder gespürt hast oder keine Auswirkungen körperlich hattest. Und wir waren es ja gewohnt, durch diese Kinderwunschklinik ja super oft bei diesem Arzt zu sein. Und als es dann zurück zur Gynäkologin ging, waren die Abstände zwischen den Terminen ja viel größer. Und da haben wir echt immer hingefiebert, weil wir gewohnt waren, in kürzeren Abständen die Termine zu haben.
Ja, und dann war es aber so, dass ab der 7. Woche bei mir die Übelkeit ausgebrochen ist. Die Morgenübelkeit. Und da war ich tatsächlich richtig happy drüber, auch wenn ich mich nicht gut gefühlt habe. Aber da habe ich mich zumindest mal so richtig wie eine Schwangere aus dem Lehrbuch gefühlt und habe ja auch wirklich nichts zu mir nehmen wollen.
Außer Beeren und Äpfel. Ich glaube, so viel Obst wird in unserer Stadt noch nicht verkauft wie in der Phase.
Ja, du hast mir verschiedene Dinge angeboten. Ich mag zum Beispiel im echten Leben außerhalb der Schwangerschaft auch super gern Oliven. Da in der Frühschwangerschaft hätte ich aber kotzen können, allein bei dem Gedanken an Oliven, fand ich total widerlich auf einmal. Auch das fand ich cool, so diese Abneigung. Und ich habe nur Obst von dir akzeptiert.
Es war auch echt schwierig für mich, wenn ich kurz mal lamentieren darf als Mann. Alles, was ich gelernt habe in unserer Beziehung, was dir schmeckt, auf was du stehst, was dir gut tut, war komplett auf den Kopf gestellt. Also ich habe dich quasi kulinarisch neu kennengelernt in der Phase.
Ja, weil ich eigentlich schon eher so der salzige, saure Typ bin und gar nicht so die Süßmaus, gell?
Also um einen kurzen Insight zu geben, salzig und sauer heißt, du trinkst die Lake eines Olivenglas pur.
Da habe ich dich damals überrascht, gell, als ich das erste Mal gemacht habe.
Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen vorher.
Ja, das stimmt. Ich habe einen hohen Salzbedarf tatsächlich. Ist vielleicht auch der Stress. Habe ich zumindest mal gehört, dass das zusammenhängt.
Und dann wolltest du auf einmal keine Oliven mehr in der Schwangerschaft, die du vorher inhaliert hast. Das war für mich dann schon Neuland.
Aber ich habe dann auch recht schnell rausgefunden, wie ich mit dieser Morgenübelkeit umgehe. Also ich habe die eine Woche gehabt, von der 7. bis zur 8. Woche. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich gleich in der Früh nach dem Aufstehen was esse, meistens war das dann in meinem Fall ein trockenes Brot, Vollkornbrot, dann ist mein Blutzucker irgendwie so stabil, dass ich gar keine Beschwerden mehr mit der Morgenübelkeit hatte. Und dann war die auch wieder weg, was dann doch irgendwie ganz gut war, weil die ganze Zeit nur schlapp, blass rumliegen, ohne was zu essen, ist dann auch nicht so sexy.
War aber vielleicht auch ein bisschen Glück, weil ich vermute, dass es ja nicht bei allen Frauen so einfach geht, oder?
Nee, leider nicht. Also das Thema Morgenübelkeit begleitet manche Frauen ja sogar übers erste Trimester mit hinaus. Also das kann schon echt lange anhalten und dementsprechend habe ich Glück gehabt, dass es bei mir nur eine Woche war.
Mir hat es ja gar nicht eingeleuchtet, weil wenn man Übelkeit verspürt, das zu lösen mit noch mehr Essen, klingt für mich erstmal super widersprüchlich, ja. Aber bei dir hat es ja funktioniert.
Ja, absolut, genau. Und das, ja, das ist schon, glaube ich, eine Geißel der Frauen in der Schwangerschaft. Ich frage mich auch, warum die Evolution das so eingerichtet hat, weil das Kind soll ja eigentlich gut ernährt werden und mit Nährstoffen versorgt werden. Und wenn der Frau aber die ganze Zeit irgendwie kotzig ist, dann will die ja nichts essen und dann mangelt es ja auch an Nährstoffen.
Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Oder gibt es da einen Grund dafür?
Ja, das liegt am Schwangerschaftshormon HCG. Das wird ja beim Test angezeigt und das steigt in den ersten Wochen einfach so rasant an. Und man vermutet, dass das so der Hauptauslöser ist. Also je höher das HCG, desto stärker ist oft auch die Übelkeit. Und deshalb sind auch die ersten 12 Wochen am schlimmsten, denn da ist das HCG einfach auf seinem Höchststand.
Also ist diese Übelkeit oder manchmal auch echt starke Übelkeit ein gutes Zeichen?
Ja, manche Hebammen sagen das tatsächlich, weil es einfach zeigt, dass die Schwangerschaft super aktiv ist. Aber es ist kein Muss. Also wie bei mir, wenig Übelkeit sagt jetzt nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Also da muss ich jetzt auch keine verrückt machen, der nicht übel ist. Das variiert einfach von Frau zu Frau.
Gibt es da generelle Tipps oder Verhaltensweisen, die das verbessern? Ich meine, bei dir war es ja jetzt das Mehressen am Morgen, aber gibt es da vielleicht nur ein, zwei Hacks?
Ja, wie gesagt, also nach dem Aufstehen direkt was zu essen, was den Blutzucker stabilisiert, bevor der Magen einfach komplett leer ist. Also wenn man halt nichts runterkriegt, dann sind es ein paar Cracker oder eben eine Scheibe Brot, wie bei mir. Und was auch hilft, ist über den Tag verteilt, so kleine Mahlzeiten zu essen immer wieder. Also häufiger essen statt große Portionen. Und was auch beliebt ist, ist Ingwer. Das kann man zum Beispiel als Tee trinken. So habe ich das auch gemacht. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Ich habe auch gelesen, dass Ingwer so ein bisschen Frühgeburten und Fehlgeburten auch wieder fördern kann. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Ingwer konsumiert. Ich war da sehr zurückhaltend damit. Aber es gibt da auch in Studien einen leichten Effekt, die sagen, dass die Übelkeit dann ein bisschen weggehen kann. Und was auch sinnvoll sein kann, sind kalte oder lauwarme Speisen statt heiße, weil einfach weniger Dampf bedeutet weniger Geruch und frische Luft. Also vielleicht, wenn man im Sommer schwanger ist, lieber draußen essen, dass man die Gerüche nicht so intensiv wahrnimmt, weil die oft zur Übelkeit führen können.
Mir ist nur anders geworden, als das dann mehrere Tage bei dir angehalten hat auch, weil ich mir dann denke, wenn du dann viele Tage wenig isst und dir übel ist, vielleicht da übergeben musst, dann gibt es ja auch Risiken. Keine Ahnung, Dehydrierung oder ähnliches fällt mir da ein. Gibt es einen Punkt, wo man eigentlich dann auch zum Arzt gehen sollte?
Ja, also es ist wirklich so, wenn man gar nichts bei sich behalten kann, dann nennt sich das Hyperemesis gravidarum. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Das hast du aber auswendig gelernt vorher, oder?
Ja, das habe ich auswendig gelernt. Und das ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung, die auch behandelt werden muss. Das ist nicht einfach nur starke Übelkeit, sondern das ist echt ein medizinisches Thema. Und da heißt es wirklich ab zum Arzt gehen. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Und wenn man sich nicht sicher ist, lieber einmal zu viel mit dem Doc reden, als einmal zu wenig.
Das Gute ist, dir war ja nicht immer nur übel, sondern du warst die andere Hälfte der Zeit einfach müde.
Ja, ich war sehr viel müde im ersten Trimester und habe dann oft ein Nickerchen mit unserem Hund gemacht. Der war zu dem Zeitpunkt ja schon krank. Der hat ja auch eine ordentliche Leidensgeschichte hinter sich gehabt.
Ja, unserem Grisou ging es damals schon nicht gut. Unser alter Herr hatte damals schon ein anfängliches Nierenversagen, musste super viele Medikamente nehmen. Wir mussten seine Augen tropfen, also viel Pflege für den armen Kleinen.
Genau, und mit dem habe ich mich dann mittags oft hingelegt und ein Schläfchen gemacht. Wir haben gekuschelt, der alte Herr und ich, und das hat eigentlich sehr gut getan.
Das hat auch wirklich süß ausgesehen. Ihr beide müde und eingekuschelt, war wirklich ein schönes Bild. Und das ist vor allem ein krasser Gegensatz, weil jeder, der dich kennt oder nur ein bisschen kennt, weiß, was du für ein unfassbares Energiebündel bist. Und das warst du in den ersten Wochen ja überhaupt nicht mehr.
Nö, aber ich habe das auch gar nicht schlimm gesehen. Also ich habe jetzt nicht mich dafür verurteilt oder so, wie ich es vielleicht früher getan hätte, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich hege und pflege das kleine Wesen in meinem Bauch und wenn wir gemeinsam müde sind, dann machen wir halt jetzt einfach gemeinsam ein Nickerchen und ruhen uns aus.
Gibt es denn eigentlich wissenschaftliche Gründe, warum man da so extrem müde ist in den ersten Tagen oder Wochen?
Naja, man muss sich schon vorstellen, der Körper baut da ein komplett neues Organ, also die Plazenta, den Mutterkuchen. Das kostet einfach krass viel Energie. Und dann kommen noch die ganzen Hormonveränderungen dazu. Das Blutvolumen steigt an und der Stoffwechsel muss sich umstellen. Das ist einfach richtig krass. Das ist eine Höchstleistung. Wirklich, als würde man innen drin einen Marathon laufen. Nur von außen sieht es halt keiner, sondern da liegt halt dann einfach nur die Frau auf der Couch rum.
Also ihr könnt zu Recht stolz sein auf das, was ihr da leistet. Ich meine, neben einem Kind auch noch ein Organ bauen, ist ja echt nicht ohne.
Voll. Also, wer im ersten Trimester schläft, der macht alles richtig. Ist absolut so. Und das hat mir nicht nur körperlich gut getan, sondern auch wirklich mental, um zwischendurch mal runterzufahren, weil ich schon viel innere Anspannung hatte. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Ultraschalluntersuchungen wurden ja dann wirklich länger von Termin zu Termin.
Und ich bin immer hibbeliger dazwischen geworden.
Ich habe dir versucht zu sagen, dass alles gut ist und das passt und dass es dem Küken gut geht, aber das hat dir nur bedingt geholfen.
Ja, ich glaube, das ist auch super schwer nachzuempfinden, wenn man nicht das erlebt hat, was ich erlebt habe mit der Fehlgeburt und der Eileiterschwangerschaft und der Glaube, dass du dann doch noch ein Happy End kriegst, der ist dann einfach nicht immer da und man hat einfach so viel Angst und ich spüre die Angst heute noch, wenn ich daran zurückdenke, dass du dann dieses Wesen, was du dir so mühsam erkämpft hast, mit Spritzen, mit Blut, mit Schweiß, mit Tränen, dass du das wieder verlierst, das ist einfach dein absoluter Albtraum und deswegen war ich eben so ängstlich vor jedem Termin.
Es hat dir wirklich immer erst geholfen, als du schwarz auf weiß auf dem Ultraschallbildschirm gesehen hast, das Küken ist noch da, es lebt, das Herz schlägt, erst dann warst du eigentlich wirklich entspannt.
Ja, und du warst da ja irgendwie ganz anders drauf. Du warst ja längst nicht so eine Zitterpappel wie ich.
Ich bin ja schon generell optimistischer als du und habe so ein unerschütterliches Urvertrauen, dass alles gut wird und in unserem Sinn läuft. Da bist du ja manchmal etwas skeptischer.
Ja, ich habe da schon ein bisschen mehr Ängste und Sorgen. Vielleicht ist das auch so ein Männer-Frauen-Ding. Meine Amygdala ist ja auch größer, also mein Angstzentrum im Gehirn. Und ich war da einfach kritischer und du hast immer gesagt, hey, bleib ruhig, das wird schon alles gut.
Was aber nicht heißt, dass ich vor diesem ersten Ultraschalltermin nicht auch super nervös war, weil ich es ja so noch nie erlebt habe und natürlich schon auch ein bisschen Angst hatte, das muss ich schon dazugeben. Und dann gingen wir da das Treppenhaus hoch zu der Gynäkologin, mussten dann noch, ich glaube, fast eine halbe Stunde warten, bis wir drangekommen sind, trotz Termin. Und dann ging sie in das Zimmer und ich hätte mir das eigentlich easy und schnell vorgestellt. Es kommt dann da Gel auf deinen Bauch und dann fährt die da mit dem Gerät drüber.
Wie das halt in Hollywood-Filmen so quasi gesehen, oder?
Als Filmen kennt und dann schauen wir auf den Bildschirm und alles ist happy. Aber das war ja schon ein Prozess. Du hast dich dann da entkleiden müssen und das war ein vaginaler Ultraschall. Dann hatte sie wirklich so ein Flat-TV noch installiert an der Decke, also wie so einen großen Fernseher, den man im Wohnzimmer hat. Und dann kommt man da das erste Mal deutlich mehr von unserem Küken sehen, als wir es noch in der Kinderwunschklinik gesehen haben.
Und das Besondere war ja, wir haben auch was gehört.
Ja, ich war wie so ein Teenie auf dem Konzert. Ich habe irgendwie alles mitgefilmt mit dem Handy, weil ich es nicht verpassen wollte. Gleichzeitig wollte ich es aber auch nicht übers Handy sehen. Dann habe ich immer irgendwie gefilmt und gleichzeitig geschaut. Und dann kam noch der Sound hinzu. Dann haben wir das allererste Mal das Herz vom Küken schlagen hören. Super schnell tatsächlich. Das, glaube ich, sind ja 160, 170 Schläge die Minute. Aber das war, also da werde ich jetzt wieder noch recht hibbelig gehört zu meiner Stimme. Das war ein unfassbarer Gänsehautmoment.
Ja, weil auch da, so weit waren wir halt noch nie, dass wir ein Herz nicht nur schlagen gesehen haben, sondern gehört haben. Ich finde, das hat so viel reeller gemacht, dass da jetzt wirklich jemand in mir drinnen wohnt, der ein Herz hat und dieses Herz schlägt ganz laut. Also heftig.
Es war so greifbar, es war so ein Meilenstein. So, das Küken ist jetzt eingezogen, gefühlt.
Ja, voll. Und das hat sich einfach so gut angefühlt, dass wir das geschafft haben, weil mir das schon ein Stück mehr Sicherheit gegeben haben. Okay, bis hierhin haben wir es schon geschafft. So weit waren wir noch nie. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch weiter.
Das hat ja auch diese Angst genommen in der Zeit bis zum nächsten Ultraschall. Das ist schon besser geworden, nachdem wir den Herzschlag gehört haben.
Ja, also Angst genommen würde ich jetzt nicht sagen. Das hat dann immer so einen Tag gehalten. Dann war ich so freudig und yay, alles ist gut. Und dann kam die Angst langsam wieder so von hinten angekrochen und ist mir dann irgendwann über den Rücken geklettert und hat mich so umklammert, wenn der nächste Termin dann wieder kurz bevorstand, dass ich wieder richtig Schiss hatte und mich schon auf die schlimmsten Nachrichten eingestellt habe. Und dann hieß es wieder, nee, alles gut.
Wir hatten ja auch dann noch einen Grund, richtig Angst zu haben. Nicht nur die lange Zeit dazwischen. Da ist uns ja richtig nochmal echt bange geworden.
Ja, wir hatten einen richtig schlimmen Angstmoment in Turin. Warum in Turin?
Ich hatte eine Tagung von meinem Job aus und normalerweise mache ich das ja ohne dich. Außer es ist über deinem Geburtstag.
Mhm.
Und ich kann es ja schon nicht verantworten, dich an deinem Geburtstag allein zu lassen.
Schwanger an meinem Geburtstag allein. Also das wäre schon nicht okay gewesen.
Du,
da bin ich eine Diva. An meinem Geburtstag will ich gefeiert werden von meinem Mann.
Ich glaube schon, dass du mir die Hölle heiß gemacht hättest, wenn ich mich da verpisst hätte. Und es ist aber auch schon mein Anspruch, dass ich an deinem Geburtstag bei dir bin. Und natürlich umso mehr, wenn du schwanger bist. Also haben wir beschlossen, dass du mich begleitest zu der Tagung. Wir haben ein paar Tage vorher noch privat in Turin verbracht, haben uns ein Airbnb genommen. Und dann war quasi der Plan, dass wir in das Hotel umsetzen. Und du, während ich in der Tagung bin, dir halt einen schönen Tag in Turin machst.
Man muss vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Wir Verrückten sind mit dem Auto nach Turin gefahren und nicht geflogen. Und das ist ja gar nicht mal so cool mit dem Auto erreichbar.
Grund war eben unser kranker Hund, wie wir vorhin erzählt haben. Der war bei der Schwiegermama dann. Und wir wollten aber, wenn der wieder ins Krankenhaus muss, und es konnte wirklich drohen durch dieses beginnende Nierenversagen. Also der war schwerst krank. Wahrscheinlich schon fast so ein bisschen palliativ, wie wir bei einem Menschen sagen. Und wenn man halt fliegt, ist es zwar komfortabler, aber bis man halt dann, wenn zum Beispiel nächtens was ist, einen Flug erwischt, bucht, zum Flughafen fährt, eincheckt, dann ist man halt gefühlt 12, 14 Stunden von Tür zu Tür unterwegs. Und mit dem Auto kann man ja nachts selbst fahren und dann schafft man es halt vielleicht in 6 oder 7 Stunden.
Ja, genau. Und Turin wird ja auch nicht so häufig angeflogen von München. Also wir hatten einfach Schiss, dass wir dann einen Tag zu spät kommen und unser Hund dann schon tot ist. Und wir wollten halt auf jeden Fall dabei sein, wenn es zum Ende geht. Und waren da sehr nervös und haben dann gesagt, okay, dann machen wir es mit dem Auto. Sind dann irgendwie über die Schweizer Alpen gejuckelt. Es war ultra anstrengend, die Fahrt.
Kein schönes Fahren. 1000 Kreisverkehre in der Schweiz, Vignetten kaufen. Dann auch noch überall Blitzer, da sind die Schweizer ja auch sehr bekannt dafür, ganz günstige Bußgelder zu haben. Ja, all in all war es nicht ideal, aber wir haben es nach Turin geschafft.
Genau, und dann hatten wir da auch echt einen richtig schönen Tag. Ich erinnere mich, wir saßen dann irgendwie auf so einer Bank in der Sonne im Oktober und haben echt noch so den Sommer verlängert. Es war richtig, richtig toll.
Da ging unser Plan auf. Ich war an deinem Geburtstag da, habe es mit dem Job unter einen Hut gebracht, bis dann der nächste Morgen kam. Und dann hat sich die Stimmung schlagartig geändert.
Ja, ich habe mich fertig gemacht, du hattest schon die Sachen zusammengepackt, ich war nochmal auf der Toilette und dann sehe ich auf dem Klopapier Blut.
Ich habe es noch genau vor Augen, als du dann mit diesem Stück Klopapier aus der Toilette auf mich zukommst und sagtest, Schatz, siehst du da auch Blut? Nimmst du es auch so wahr, weil du es wahrscheinlich einfach nicht wahrhaben wolltest?
Ja, und dann hast du mir das bestätigt und dann habe ich erstmal, bin ich zusammengebrochen auf dem Boden und habe geheult und habe dann gesagt, was machen wir jetzt? Was zum Geier machen wir jetzt? Weil die Tagung sollte da ja erst anfangen. Deswegen haben wir umgesetzt.
Ich war genauso getroffen, hatte auch Wasser in den Augen, weil überfordert. Wir haben uns dann erstmal ins Bett gelegt und haben dann versucht, kühlen Kopf zu bewahren. Haben überlegt, brechen wir die Reise ab, sage ich meinem Arbeitgeber, ich kann nicht kommen. Was aber schwierig war, weil die Tagung sehr, sehr wichtig war. Also ich hatte da auch Aufgaben oder ich musste da präsentieren. Und dann haben wir uns durchgerungen, dass wir uns erstmal ins Hotel umlagern, weil die Überlegung auch war, wenn wir jetzt direkt aufbrechen, dann sitzen wir ja wieder 6, 7 Stunden im Auto über die Alpen. Es wackelt, es schüttelt, es sind Kurven. Dann gefährdet man diese anfängliche Blutung vielleicht noch mehr. Ob es da nicht besser ist, sich dann ruhig zu stellen und in das Hotel zu legen.
Ja, genau. Unsere Vermutung war dann, dass es vielleicht besser für mich ist, wenn ich mich jetzt einfach mal hinlege und gar nichts tue und nicht jetzt im Auto die ganze Zeit sitzen muss und durchgeschüttelt werde. Und deswegen sind wir dann in das Hotel gefahren. Ich habe die ganze Autofahrt über geweint. Ich war total am Boden. Ich dachte wirklich, jetzt geht dieser Albtraum wieder los und ich verliere unser Kind. Und ich hatte schon so eine emotionale Verbindung zu diesem Kind geknüpft. Und dann bin ich in dem Hotelzimmer in das Bett gekrochen. Es war leider kein schönes Hotelzimmer.
Es war ein ultra kühles Business-Hotel. Das war so ein ehemaliges Industriegebäude, das dann umgebaut wurde auf Hotelzimmer. Also alles, was man nicht als kuschelig bezeichnet oder als Paar haben will.
Ja, ich hätte eigentlich gern so eine Höhle gebraucht, so eine warme, kuschelige. Aber gut, bin dann ins Bett gekrochen und habe mich einfach gar nicht mehr bewegt, außer um pinkeln zu gehen. Und du hast dann versucht, mich möglichst gut zu versorgen.
Hab dann unten im Hotelrestaurant Essen bestellt, das dann auf so einem Rollwägelchen reinkam, damit du gut versorgt bist. Habe aber versucht, ein bisschen Obst zu finden, um dich maximal zu päppeln.
Und ich habe einfach versucht, ruhig zu bleiben. Mein Gehirn ist zwar die ganze Zeit wie wild durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, jetzt geht alles wieder von vorne los, du wirst das Kind verlieren, du musst wieder eine Kinderwunschbehandlung machen. Aber ich habe immer gesagt, stopp, abwarten. Es kann auch einfach mal so eine Blutung sein. Und tatsächlich, bei den nächsten Toilettengängen war auch kein Blut mehr da. Also falscher Alarm.
Der Sonntag war auch echt kräftezehrend. Wir waren in diesem kühlen Hotelzimmer gelegen, hatten alle Vorhänge zu. Und ich musste an dem Sonntag logischerweise ja noch nicht arbeiten. Und immer wenn du wieder auf Toilette musstest, I don't know, alle 2, 3 Stunden war das so ein krasser Anspannungsmoment. Also so ging es mir zumindest. Mm. Wenn du das Toilettenpapier dann quasi durchziehst, sorry für die Beschreibung jetzt, aber ist dann mehr Blut drauf, ist weniger drauf. Und dann immer so, oh, es ist nicht mehr drauf. Es geht in die richtige Richtung oder es wird zumindest nicht schlimmer. Also ich habe das, der Tag hatte für mich gefühlt 120 Stunden statt 24 oder 12.
Ja, aber es war gar kein Blut mehr drauf. Also es war dann wirklich nur diese eine Blutung und dann kam nichts mehr, auch in der Nacht nicht und vor allem auch nicht am nächsten Morgen. Davor hatte ich dann nochmal so Angst, weil bei unserer Fehlgeburt war es ja auch so, es hat sich am Tag davor angekündigt und am nächsten Morgen ging es dann richtig ab. Aber auch beim nächsten Morgen habe ich dann nichts mehr feststellen können, hatte auch keine Schmerzen und nichts. Also alles gut gegangen. Ich weiß nicht, ob das Hinlegen was gebracht hat, aber es hat auf alle Fälle nicht geschadet.
Was sind es dann eigentlich für Blutungen, die so auftreten und wieder gehen? Gibt es da einen Hintergrund dazu?
Ja, also generell sind Blutungen in der Frühschwangerschaft ja jetzt nichts super Unnormales. Also so ungefähr 20-30% aller Frauen erleben das. Ich habe halt nur eine negative Vorgeschichte damit gehabt. Deswegen war ich so, aufgeregt. Aber eine Blutung bedeutet jetzt nicht automatisch, dass irgendwas nicht stimmt.
Aber es muss ja einen Grund dafür geben. Wenn alles gut ist, dann gäbe es doch eigentlich gar keinen Grund, dass man blutet. Was steckt da dahinter?
Ja, also die häufigste Ursache ist erstmal die Einnistung. Das hatten wir tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht erzählt. Wir hatten ja auch eine Einnistungsblutung. Das war dann so ganz leicht rosa auf dem Toilettenpapier, kurz nach der Befruchtung. Und da erkennst du eigentlich, dass der Embryo sich erfolgreich in die Gebärmutter reingegraben hat.
Was es uns in Turin aber noch schwieriger gemacht hat, weil es ja nicht mehr die Einnistungsblutung sein konnte.
Ja, ja.
Die Erklärung fiel dann weg.
Genau, aber das nur einfach zur Vollständigkeit. Und dann gibt es einfach Blutungen, die durch die veränderte Schleimhaut in der Schwangerschaft auftreten können. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, diese Gebärmutterschleimhaut, die ja die Gebärmutter bekleidet, die ist einfach viel stärker durchblutet und empfindlicher. Und da reicht manchmal schon eine kleine Belastung aus, damit es zu einer Blutung kommt.
Wenn ich das jetzt als Techniker mir so vorstelle, dann wird das ja auch heißen, wenn du Sport machst, du joggst und Schritt für Schritt irgendwie, wo du auf der Straße auftriffst oder vor allem auch beim Sex, kannst du ja immer eine Blutung auslösen.
Genau, da kann es schon passieren, dass da so eine kleine Blutung auftritt und die ist in der Regel auch total harmlos. Also das ist dann wirklich wie so ein kleines Blutergüsschen zwischen Fruchtblase und Gebärmutterwand und das löst sich dann meistens von selbst auf. Aber natürlich kann auch die Blutung ein Anzeichen für eine Fehlgeburt sein, wie es bei uns ja der Fall war. Und das ist dann einfach die Angst, die da sofort kommt.
Hast du einen Tipp, was man da tun kann, außer panisch zu werden und im Kreis zu laufen?
Genau, wie wir es gemacht haben. Ruhig bleiben, Blutung beobachten, schauen, ob Schmerzen auftreten. Und wenn jetzt sehr starke Krämpfe hinzukommen oder die Blutung einfach sehr heftig ist, dann sollte man schon echt zum Arzt oder auch in die Notaufnahme gehen, wenn jetzt gerade kein Arzt offen hat. Bei leichten Blutungen ohne Schmerzen, wie ich es gemacht habe, ab ins Bett, beobachten und beim nächsten möglichen Termin zum Arzt und in jedem Fall nicht alleine sein, sondern schauen, dass jemand da ist.
Und wir sind generell oft zu Ärzten gegangen und haben eigentlich alles checken lassen, was man checken konnte in der Schwangerschaft.
Ja, wir haben zum Beispiel auch die ganz berühmte Nackenfaltenmessung und den NIPT-Test gemacht. Das sind ja auch so Sachen, wo man überlegt, ob man das machen sollte oder nicht. Man muss es nicht machen, aber die Ärzte bieten es an und wir haben echt alles mitgenommen, was angeboten worden ist. Kannst du vielleicht mal erklären für unsere ZuhörerInnen, was da genau gemacht wird?
Die Nackenfaltenmessung wird zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche gemacht, per Ultraschall. Also das wird quasi während dem Kontrollultraschall mitgemacht. Und es geht dabei darum, die Flüssigkeit, die sich dort ansammelt im Nacken, zu messen, also wirklich die Breite dieses Flüssigkeitsbereichs zu messen. Und wenn das verdickt wäre, würde es darauf hindeuten, dass eine Chromosomenstörung vorliegen kann. Zum Beispiel das Thema Trisomie 21. Und es ist kein definitiver Test, da hat man keine absolute Sicherheit, aber es ist so ein Hinweis, so ein Risikohinweis, dass man es genauer checken lassen sollte.
Genau, also man würde dann halt weitere Untersuchungen machen, wenn man das feststellen würde. Das war bei uns zum Glück negativ. Und dann haben wir eben noch den NIPT-Test gemacht. Was ist denn das?
Das habe ich mir vorher aufgeschrieben, ich gebe es zu. Das ist der Non-Invasive Prenatal Testing Prozess. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine Blutabnahme bei der Mutter, ein Bluttest. Und es wird dann die kindliche DNA analysiert, die bei dir im Blut quasi zirkuliert. Du hast ja schon DNA-Bestandteile des Kükens in dir.
Total crazy, oder?
Voll crazy. Und da kann man quasi mit einer sehr guten Genauigkeit im Vergleich zu der Nackenfaltenmessung feststellen, ob eben dieses erhöhte Risiko für die Chromosomenstörung vorliegt oder besteht. Und dann die verschiedenen Trisomien. Es gibt ja nicht nur die 21, die jeder kennt, die immer zitiert wird, sondern auch 18 und 13 zum Beispiel.
Genau, die werden da auch mitgetestet. Und es ist aber ein bisschen kompliziert mit der Rechtslage in Deutschland. Also es wird nicht bei jeder Frau aktuell von der Kasse übernommen. Ich meine, dass das auch im Bundestag noch nicht geklärt ist. Die wollten da mal so einen ethischen Ausschuss machen, der darüber berät. Aber das hat sich dann aufgrund von der Ampel, die sich ja dann selber kannibalisiert hat, nicht ergeben. Und deswegen ist das noch so was Offenes. Aber vielleicht kannst du die Situation mal schildern. Wie ist das aktuell mit den Kassen?
Seit 2022 ist der NIPT-Test in Deutschland eine Kassenleistung. Aber nur für die Schwangeren, wo der Arzt quasi sagt, es liegt erhöhtes Risiko vor. Also das muss er wirklich feststellen. Und dann kann der Arzt gemeinsam mit der Patientin entscheiden, ob der Test notwendig ist. Für alle anderen, wo das nicht der Fall ist, wo der Arzt das quasi nicht feststellt, dann ist es eine sogenannte individuelle Gesundheitsleistung, also auch IGL-Leistung. Das hört man öfter mal in den Medien. Und dann kostet es je nach Labor, das ist auch regional unterschiedlich, zwischen 150 und 300 Euro. Wir haben uns auch viel Gedanken gemacht vor dem Test. Was hat uns denn dazu bewogen, dass wir den durchführen?
Ja, also ich war eine klassische Risikoschwangere, deswegen wurde das bei uns von der Kasse übernommen. Ich war schon über 35, da bist du ja dann Spätgebärende oder ich glaube schon über 30, muss ich jetzt nachschauen, weiß ich gerade nicht. Und dann auch mit der Fehlgeburt und der Eileiterschwangerschaft, dann noch mit dem Hashimoto. Also ich habe, glaube ich, alle Boxen gecheckt, die man checken kann. Und deswegen war es schon mal klar, wir müssen das nicht selber zahlen. Und wir sind, glaube ich, auch beide der Meinung, wir wollen lieber mehr Wissen haben als weniger Wissen und dann auf Basis dieses Wissens eine Entscheidung treffen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen alles checken, was wir checken lassen können, also solange kein Risiko besteht. Eine Fruchtwasseruntersuchung hätten wir zum Beispiel nicht gemacht, weil das eben das Risiko für das Kind erhöhen kann. Aber der NIPT-Test, mein Gott, da nehmen sie mir ein bisschen Blut ab. Wo ist da das Problem?
Und am Ende hat man ja wirklich Glück. Es war alles gut, wir haben kein erhöhtes Risiko festgestellt und waren dann echt erleichtert, dass das Küken gesund ist.
Ja, also das hat auch wirklich gut getan. Also ich finde, der Test hat sich für uns gelohnt, weil der zumindest uns beiden dann auch wieder ein Stück mehr Sicherheit gegeben hat, bis halt dann die nächsten Sachen anstanden. Zum Beispiel im zweiten Trimester war das dann eine größere Organuntersuchung, die wir auch noch gemacht haben. Aber erzählen wir dann in der nächsten Folge. Genau, aber ich würde sagen, der NIPT-Test lohnt sich schon, wenn man einfach das Wissen haben will, ist alles gut oder nicht. Und das Spannende, der NIPT-Test kann ja auch abklären, welches Geschlecht vorliegt. Und wir haben den ja im ersten Trimester gemacht. Und da haben wir dann von unserer Gynäkologin etwas erfahren, was sie uns eigentlich noch gar nicht hätte sagen dürfen.
Und zwar das Geschlecht unseres Kükens. Sie hat es uns, als das Ergebnis vom NIPT-Test dann vorlag, schon gesagt. Und sie dürfte es eigentlich nur nicht, weil das in Deutschland verboten ist.
Genau, weil in Deutschland gibt es das sogenannte Gendiagnostikgesetz und das schreibt echt vor, dass man das Geschlecht eines ungeborenen Kindes erst ab der 14. Woche erfahren darf. Vorher darf es der Arzt einfach nicht mitteilen und der NIPT-Test kann das Geschlecht aber eben schon früher bestimmen, weil eben die kindliche DNA ja im Blut analysiert wird und dann ist ja auch klar, welches Geschlecht vorliegt.
Das Gesetz hat einen historischen Hintergrund.
Und auch einen ethischen tatsächlich.
Man wollte halt verhindern, dass Schwangerschaften abgebrochen werden, also bewusst durch die Eltern abgebrochen werden, weil das falsche Geschlecht angekündigt ist.
Das hat uns auch unsere Gynäkologin dann erzählt und gesagt, bei uns zieht sie das Risiko jetzt nicht. Aber das ist eben bei manchen Kulturkreisen der Fall.
Weil einfach ein männlicher Nachfolger dann vielleicht mehr Arbeitsleistung bringen kann oder eine weibliche Nachfolgerin zu mehr Mitgift führt, die man zahlen muss. Klingt jetzt voll mittelalterlich, aber es ist scheinbar in manchen Kulturkreisen immer noch ein Thema, nach Aussage unserer Gynäkologin. Und deshalb will man da das ungeborene Leben schützen und es nicht zu früh erzählen.
Deswegen orientiert sich eben diese 14-Wochen-Grenze an den Bedingungen für den Schwangerschaftsabbruch, weil man den ja dann eigentlich nicht mehr vornehmen darf. Also darum gilt das für diese Zeit, auch wenn man es früher schon weiß.
Kurz gesagt, man will die Girls schützen und ich finde es auch wichtig, weil die können ja wirklich gar nichts dafür, dass sie vielleicht nicht willkommen sind und sollten ja die gleiche Chance auf dem Leben haben wie vielleicht ihre männlichen Geschwister.
Absolut, also es ist wirklich eine sehr feministische Sache, dass es früher nicht gesagt wird und wir haben es aber eben früher erfahren, auch wenn das die Gynäkologin eigentlich nicht darf. Und das war ganz spannend für uns, weil wir damit zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet haben, das schon zu erfahren.
Das war ein krasser Moment im ersten Trimester, als wir das Geschlecht erfahren haben. Das hat es irgendwie noch mal realer gemacht.
Voll.
So auf dieser Treppe der Realität, Herzschlag und dann Küken ist gesund und dann das Geschlecht. Das wird dann einfach immer so mehr zu unserem Kind.
Ja, genau. So ein richtiges menschliches Wesen. Nicht nur so ein komische Blastozysten-Gen-Ansammlungszeugs.
Hast du noch andere Momente, die dir hängen geblieben sind, außer diesen Meilensteinen?
Ich glaube, generell ist mir einfach hängen geblieben, wie nah Angst und Freude nebeneinander existieren können. Also ich hatte so viele glückliche Momente, wo ich einfach selig da lag und über meinen Bauch gestreichelt habe. Und dann wieder Momente, wo ich innerlich so gezittert habe wie in Turin. Und das darf nebeneinander existieren. Das ist normal, glaube ich, wenn man so einen Weg hinter sich hat, aber auch wenn man den Weg nicht hinter sich hat und einfach Ängste hat. Und es ist eine magische Zeit, aber es wird alles nochmal einfacher, wenn dann das zweite Trimester beginnt und man noch mehr Sicherheit gewinnen kann.
Für mich wird im ersten Trimester dieses Papa-Dasein irgendwie das erste Mal so real. Man hat, wie gesagt, den Herzschlag gehört und man hat so Gesundheitsuntersuchungen gemacht wie bei so einem wirklichen Menschen. Und das hat sich bei mir so dieses Gefühl so eingebrannt, so ich werde jetzt der, das ist jetzt soweit. Das war so mein erstes Trimestergefühl, das sich da abgespeichert hat.
Voll schön, oder?
Unfassbar schön. Kann man sich vorher auch gar nicht vorstellen. Man spricht zwar immer mit vielen Vätern und man hört diese ja fast schon Slogans oder irgendwie Sprichwörter, ja, da wird dann alles anders und wird besonders toll, aber wenn man nur so diesen ersten Hauch, dieses Gefühl dann selber hat, das ist einfach unbeschreiblich. So, jetzt habe ich ordentlich geschwelgt und gefühlsgeduselt. Aber zurück zu der Angst, die du beschrieben hast. Was kann man denn da tun, wenn man in diesem Angstmoment steckt?
Ich glaube, man sollte sich jetzt nicht aufarbeiten, dass man irgendwie undankbar ist und jetzt die ganze Zeit nur fröhlich durch die Gegend springen sollte, während irgendwie Vögel die Haare flechten und Schmetterlinge um einen rumflattern. Das ist einfach eine aufregende Zeit, auch hormonell gesehen. Der ganze Körper muss sich umstellen, dass man da auch mal emotionaler oder empfindlicher ist. Das ist auch vollkommen normal. Also generell würde ich sagen, habt einfach ganz viel Geduld mit euch, seid sehr rücksichtsvoll mit euch, habt Nachsicht, gönnt euch die Pausen. Wenn ihr Angst habt, dann äußert es dem Partner gegenüber, lasst euch in den Arm nehmen und verliert nie die Hoffnung. Auch bei mir hat es sich gelohnt, mir immer wieder zu sagen, alles wird gut. Das war mein Mantra. Alles wird gut. Ich habe mir das auch auf Zettel geschrieben und überall hingehängt. Glaubt dran, alles wird gut und dann wird es das auch.
Und auch als Partner, ich habe dann schon auch echt gelernt, dass der Mensch, den ich liebe, sich gerade stark verändert und der Körper krasse Entwicklungen durchmacht. Und es führt halt einfach zu Kleinigkeiten, dass die Essgewohnheit anders ist und man halt dann vielleicht noch ein drittes Mal in den Supermarkt fährt, um irgendwelche Früchte zu holen statt Oliven. Aber auch, dass halt das Gefühlskonzept mal enger ist oder mal dünner ist oder einfach das Emotionale da ist. Und das muss man halt dann einfach auch mal, vielleicht so blöd es klingt, mal wegstecken und sagen, hey, das ist jetzt einfach eine krasse Zeit für Sie. Ich habe da extra Verständnis oder ich bin extra mich zurücknehmend und dann funktioniert es auch. Und das kann man aber artikulieren. Also man kann dann, wenn die Emotion abgeklungen ist, das machen wir ja oft, Schatz, dass wir dann nochmal drüber reden und sagen, hey, das habe ich jetzt irgendwie gestern Abend so und so wahrgenommen und ich habe mich da bewusst zurückgenommen und dann erzählst du auch deine Sicht und dann verarbeiten wir diese Veränderung auch gemeinsam. Ich glaube, das hat uns sehr geholfen.
Ja, also wir haben versucht immer zu kommunizieren, ob es jetzt über Angst ist oder über Essgewohnheiten. Ich habe dich einmal auch durch die Stadt gejagt, um mir vegane Fetasorten zu suchen. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
Das ist sehr gut. Ich glaube, ich war in 4 Biomärkten und 3 Supermärkten und es ist ja echt nicht leicht, veganen Käse zu finden und veganen Feta. Unmöglich.
Katastrophe, ja. Aber du hast es echt gut weggesteckt, muss man sagen. Und es hilft schon, wenn man da einen verständnisvollen Partner an der Seite hat. Also Hut ab vor Frauen, die da so eine Schwangerschaft allein durchmachen müssen. Das ist echt nicht easy. Aber ich habe da zum Glück echt jemand ganz toll an meiner Seite. Also nochmal Props an dich, hast du richtig gut gemacht.
Mega lieb, danke. Aber ich wollte auch nochmal hinzufügen, dass du das schon auch am nächsten Tag echt gecheckt hast. Also ich habe nicht nur jetzt immer ein Trimester lang eingesteckt, das klingt jetzt so, als ob ich so ein Boxsack war und das nur immer noch mitgenommen habe, sondern du hast dann echt da immer reflektiert und oft schon einige Stunden danach gesagt, hey Schatz, sorry, dass ich gerade so ausgetickt bin oder ich bin gar nicht ich, ich kenne mich selber nicht und hast da auch, also dich nicht entschuldigt, du musst dich ja nicht entschuldigen, aber irgendwie halt beschrieben, wie das für dich war. Und das hat mir halt dann auch ultra gut getan, dass ihr dich nicht aufstaut, sondern du eben auch gesehen hast, schon in der Phase, dass du anders bist.
Dass ich halt emotionaler bin. Genau, das gehört einfach dazu. Also akzeptiert das, sowohl die Partner als auch die Frauen, die das gerade durchleiden. Und es kommt Licht am Ende des Tunnels. Nämlich dann schon ab dem 2., aber spätestens ab dem 3. Semester wird dann alles auch nochmal einfacher. Und darüber soll es dann auch in der nächsten Folge gehen.
Dann erzählen wir euch, was uns in den nächsten 2 Trimestern passiert ist oder welche Ängste wir da hatten und holen euch dann nochmal ab.
Danke an der Stelle, dass ihr zugehört habt. Das erste Trimester war, wie gesagt, für uns ganz, ganz viel auf einmal, körperlich, emotional, mental. Und ich hoffe, dass vielleicht die ein oder andere da jetzt auch sich ein bisschen besser versteht oder ein bisschen verständnisvoller mit sich umgeht nach dieser Folge. Das würde mich sehr freuen.
Aber jetzt seid ihr dran. Uns würde echt interessieren, wie habt ihr, wenn ihr schon schwanger wart, das erste Trimester erlebt? Habt ihr jedes Mal vom Ultraschall genauso gezittert wie mir oder sind wir da einfach Nervöslinge? Was waren eure Erfahrungen? Also es wäre super lieb, wenn ihr uns da mal eine E-Mail schreibt. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes oder einfach eine DM bei dir im Instagram droppen lässt.
Genau, wir freuen uns immer über Einblicke, wie das andere Paare erleben. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, dem diese Folge vielleicht auch weiterhelfen kann, ob jetzt ein Paar oder vielleicht auch eine Frau, die Ähnliches durchgemacht hat wie ich, schickt die Folge sehr gerne weiter an alle, die es interessieren könnte, an alle Freundinnen, Verwandte, ArbeitskollegInnen, alle, die es interessiert.
Und natürlich würden wir uns wieder über 5 Sterne in der Bewertung freuen. Nicht nur, damit wir glücklich sind, sondern das hilft auch, dass mehr Menschen den Podcast sehen, wahrnehmen und vielleicht einen kleinen Impuls bekommen.
Dann sagen wir jetzt danke fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder.
Bis ciao, dahin. Ciao.
Tschüss.